SWR 2.
Europäische Gespräche auf DRS 2.
Heute vor genau 64 Jahren, am 10. Dezember 1948, wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Menschenrechte sind seither oft im Gespräch und leider auch Menschenrechtsverletzungen. Denken wir etwa an den Krieg in Syrien. Sie sind ein hohes Gut, die Menschenrechte, aber eben alles andere als gesichert. Die Juristin und Politikerin Grete Haller hat dazu ein neues Buch veröffentlicht, mit einer Frage im Titel «Menschenrechte ohne Demokratie?». Inwiefern Menschenrechte in Gefahr sind, dieser Frage geht Sabine Bitter jetzt zusammen mit Grete Haller nach.
Frau Haller, Menschenrechte sind häufig ein Thema, auch in der Schweiz. Zum Beispiel dann, wenn ein abgewiesener Asylsuchender mit Handschellen ins Flugzeug gesetzt und gegen seinen Widerstand ausgeschafft wird. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Reden über Menschenrechte im politischen Alltag oft nicht viel mehr sind als Floskeln. Wo zeigt sich das für Sie am stärksten?
Ich möchte gerade auf das Bild eingehen, das Sie gebracht haben von diesem auszuschaffenden Flüchtling. Wenn man in diesem Zusammenhang von Menschenrechten redet, das ist sogar der Anwendungsfall, das würde ich niemals als Floskelreden bezeichnen. Wo ich meine, man sollte vorsichtig sein, ist vor allem, dass es ein bisschen Mode geworden ist, sich mit Menschenrechten immer zu befassen, wenn die Verletzung möglichst auf der anderen Seite des Globus stattfindet. Und dann verliert man aus den Augen, dass die Menschenrechte bei uns selber immer wieder neu bestimmt, neu ausgehandelt und neu bewusst gemacht werden sollten. Wenn wir selber als Menschenrechtsberechtigte ausgeklammert werden und eigentlich Menschenrechte etwas sind, das andere Arme benötigen, dann ist man unter Umständen sehr bald bei der sehr verhängnisvollen Vorstellung, man könne Menschenrechte exportieren, man könne sie anderen Leuten schenken oder im schlimmeren Falle aufzwingen und im allerschlimmsten Falle mit militärischen Mitteln sie bei anderen Völkern durchsetzen. Das zerstört die Menschenrechte.
Wenn wir jetzt an die Menschenrechte oder die Verletzung von Menschenrechten in der Schweiz denken, was wäre da für Sie das schlagendste Beispiel?
Es ist ganz wichtig, dass man Menschenrechtsverletzungen nie miteinander vergleicht. Jede einzelne Menschenrechtsverletzung ist eine Ungeheuerlichkeit, die an sich schwer wiegt.
Man muss vorsichtig sein beim Thematisieren der Menschenrechte. Sie sprechen in Ihrem Buch aber ein Beispiel an, das Minarettverbot der Schweiz.
Das Minarettverbot ist ein Problem der Gleichheit aller Leute, die in der Schweiz leben, ihre Religion ausüben zu können. Es ist also nicht ein Problem der Religionsfreiheit, sondern ein Problem der Diskriminierung einzelner Religionen. Es kommt zum Ausdruck, dass in der Schweiz die politischen Institutionen und die direkte Demokratie es überhaupt ermöglicht, dass demokratisch über Grenzen von Menschenrechten abgestimmt wird. Das ist etwas, was weltweit oder sogar europaweit thematisiert wird als gefährlich. Ich halte es nicht für gefährlich, aber es ist eine ganz große Herausforderung an die Politik, dafür zu sorgen, dass Unfälle wie die Abstimmung über das Minarettverbot nicht passieren. Das andere, was zum Ausdruck kommt, das haben wir nun vor uns, ist diese seit 1948 bestehende Mehrstufigkeit der Menschenrechtsgarantien. Also seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 wurde sie ja deklariert. Seit da sind Menschenrechte auch etwas Internationales und das Minarettverbot wird in einmaliger Art und Weise einen Prozess aufzeigen, wie eben diese Mehrstufigkeit der Menschenrechtsgarantien sehr hilfreich ist, indem einzelne Staaten, wenn eben so etwas passiert, auch international darauf angesprochen werden, sich international verteidigen müssen, nicht nur vor Gerichten, Und diese Mehrstufigkeit, mit der werden wir konfrontiert sein, und zwar nicht an einem bestimmten Tag, wenn ein Urteil gesprochen wird in Straßburg, sondern das wird ein langer Prozess sein. Es wird auch ein Prozess sein innerhalb der Schweiz.
Frau Halle, Sie befassen sich seit Jahrzehnten mit dem Thema, haben Ihre Doktorarbeit über Menschenrechte geschrieben, waren Menschenrechtsbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE, für Bosnien und Herzegowina. Die Menschenrechte ziehen sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben. Warum?
Ich bin in einem apolitischen Haushalt aufgewachsen, weil meine Mutter alleinerziehend war und eigentlich nur der Großvater im selben Haus hatte überhaupt das Stimmrecht, und der hatte die Devise, man darf nie jemanden fragen, was er gestimmt hat. Und ich bin 56, während des Ungarnaufstandes war ich in der Primarschule, also ich hatte eine klare Prägung. Ich wusste nicht, was Menschenrechte sind. Und dann wusste ich aber, und ich ging dann in ein Gymnasium in Zürich, in das öffentliche Mädchengymnasium. Da hatten wir Lehrerinnen, die waren aktive Frauenstimmrechtskämpferinnen. Und als ich 20 wurde, habe ich das Stimmrecht noch auf keiner einzigen Ebene gehabt, weder kommunal, kantonal noch eidgenössisch. Und mein Bruder hat es gehabt. Die Schweiz ist erst 1963 dem Europarat beigetreten und hat dann die Europäische Menschenrechtskonvention unterschrieben, wollte sie dann ratifizieren und hat dem Parlament, der Bundesrat hat, glaube ich, dem Parlament vorgeschlagen, diese Konvention zu ratifizieren, aber mit einigen Vorbehalten. Das konnte man damals noch, heute kann man das nicht mehr, Vorbehalte machen. Da war die Landsgemeinde und verschiedene Probleme und das fehlende Frauenstimmrecht. Und dann sind die Frauen auf die Barrikaden gegangen und haben einen Marsch nach Bern organisiert. Ich glaube allen voran Emilie Lieberherr, wenn ich mich richtig erinnere. Und haben sich vor das Bundeshaus gestellt und gesagt, diese Konvention wird nicht ratifiziert, da wird vorher diese Geschichte in Ordnung gebracht. Dann kam die nächste Abstimmung in Gang und 1971 wurde das dann gemacht. Und deshalb habe ich massiv erlebt, dass Menschenrechte ein Befreiungsinstrument sind. Und das Zweite ist, dass ich nach der Dissertation über die UNO-Menschenrechtspakte war ich, als dann die Menschenrechtskonvention in Kraft trat, 1974, habe ich im Januar 1975 eine Stelle im Bundesamt für Justiz angefangen und ich habe 3 Jahre lang die Sachbearbeitung für diese neue Aufgabe gemacht, habe damals schon den Europarat kennengelernt. So haben mich die Menschenrechte eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet. Und als ich dann in Sarajevo diese sehr schwierige Aufgabe hatte, ja, das war einfach der Punkt, wo sich dann mein Leben ganz massiv verändert hat und auch meine Sicht der Menschenrechte.
Frau Halle, eine zentrale These in Ihrem Buch ist, dass die Menschenrechte seit dem Ende des Kalten Kriegs, seit 1989, zunehmend als Mittel für militärische Interventionen gebraucht werden. Sie haben dies selbst als Ombudsfrau für Menschenrechte erlebt, als Sie zwischen 1996 und 2000 in Sarajevo waren. Wie zeigte sich das konkret dort?
Da muss man jetzt sehr vorsichtig sein. Die militärische Intervention in Bosnien und Herzegowina, die war absolut völkerrechtlich gedeckt. Die war auch richtig. Die einzige mehr, die in der Regel erzählt wird über diese Intervention, ist die, dass Europa viel zu lange gewartet hätte, um dort einzuschreiten. Und es ist insofern eine mehr, als die Weigerung, die Mittel zur Verfügung zu stellen, die ohne die Intervention nie möglich gewesen wäre im Rahmen der NATO, die kam aus den Vereinigten Staaten. Also militärisch intervenieren konnte man nur mit der Mithilfe der Vereinigten Staaten für die Lufthoheit im Rahmen der NATO. Dass man dann endlich eingegriffen hat, das war richtig, es war zu spät, aber später dann, die späteren militärischen Interventionen, also das Paradebeispiel ist die Intervention im Irak, da wurde ja zuerst gesagt, es gehe um die Massenvernichtungsmittel, und als es sich herausgestellt hatte, dass das eine Mehr war, da mussten plötzlich die Menschenrechte herhalten. Und wenn man so argumentiert, zerstört man die Menschenrechte. In Bosnien lag die Problematik nicht im Militärischen, sondern in der Art und Weise, wie wir haben manchmal spaßeshalber gesagt zueinander, die Internationalen, wir haben manchmal spaßeshalber gesagt, in Bosnien sei der 51. Staat der Vereinigten Staaten geschaffen worden, weil da wurde eigentlich das US-amerikanische Menschenrechtsverständnis in Tat umgesetzt. Also erstens wurde alles, was man über Menschenrechte irgendwo lesen und schreiben kann, wurde einfach in dieses Abkommen von Dayton hineingetan und wurde gesagt, alle diese Menschenrechtsverträge, alle internationalen, die gelten hier. Das andere ist, dass eigentlich die Menschenrechte insofern massiv missbraucht wurden, als auf der einen Seite wurde den Leuten in Bosnien gesagt, die Verfassung, die da in diesem Dayton-Abkommen vorgegeben war, die haben nicht die Bosnier ausgehandelt, sondern die wurde gemacht von anderen Leuten, vor allem in den Vereinigten Staaten. Also da waren schon die Kriegsfürsten aus dem Krieg, saßen schon mit am Tisch, aber die hatten keine Ahnung, was Menschenrechte sind oder jedenfalls hatten das Know-how diesbezüglich nicht. Und auf der einen Seite wurde gesagt, diese Verfassung ist heilig, so wie die amerikanische Verfassung heilig ist. Also man kann nie etwas ändern an diesen Rechten. Man kann auch nicht darüber diskutieren. Und auf der anderen Seite wurden die Menschenrechte dazu missbraucht, in Bosnien das Resultat der ethnischen Säuberungen. Das waren ganz entsetzliche Dinge, die da passiert waren. Man hat den einzelnen Leuten gesagt, macht euer Recht auf Eigentum geltend und initiiert individuelle Prozesse, um eure alten Häuser wieder zu bekommen. Und diese früheren Häuser, die waren zum Teil an Orten, wo ich jeder Person abgeraten hätte, dahin zurückzugehen, weil das war lebensgefährlich. In den ersten Monaten, Jahren sogar nach dem Krieg zum Teil. Das heißt, man hat das, was eigentlich als Friedensprozess dort hätte ablaufen müssen, nämlich, dass die ethnischen Gruppen wieder miteinander einen Staat bilden, dass sie politisch wieder miteinander reden, dass sie über Strukturen reden. Das hat man den Leuten verboten. Und stattdessen hat man ihnen gesagt, macht individuelle Beschwerden. Die Ombudsstelle, die ich geleitet habe, mit 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hat solche Beschwerden entgegengenommen. Darum weiß ich genau, von was ich rede. Und das ist eine Konstruktion, die nicht geht. Wenn man Menschenrechte nur noch sieht als Privatrechte des Einzelnen, der sie einklagt und sie abkoppelt vom politischen Aushandlungsprozess, die Berechtigten müssen zusammen immer wieder neu aushandeln, was die Rechte sind, wo ihre Grenzen sind, und das war dort verboten.
Gibt es umgekehrt, Frau Halle, in der Geschichte der Menschenrechte Momente, in denen die Durchsetzung von Menschenrechten demokratischer beschlossen wurde, also mit der politischen Teilhabe von den betroffenen Gruppierungen?
Ja, in jeder Revolution passiert das doch. Ich meine, der arabische Frühling, bei allen unglaublichen Dingen, die sich jetzt da abspielen, das ist doch genau der Prozess in Ägypten. Wir schreiben heute den 10. Dezember. Die Situation in Ägypten handelt sich genau darum, was sind die Menschenrechte, die dieses Volk jetzt für sich definieren will und wird. Und die sind aber wieder in dieser Mehrstufigkeit zu sehen. Wenn es so kommen sollte, dass Menschenrechte eingeschränkt werden aus religiösen Gründen, dann wird es dort einen ähnlichen Konflikt geben, natürlich viel brisanter und viel mehr in einer Öffentlichkeit. Aber ich will es nun doch gesagt haben, es ist ein ähnlicher Prozess, wie er auf uns zukommt, auf die Schweiz wegen dem Minarettverbot und unter Umständen wegen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Ausschaffungsinitiative. Es ist dasselbe Phänomen. Ich finde diesen Vergleich noch interessant, weil der unter Umständen überbordende Islamismus und die Islamfeindlichkeit, die zu diesem Minarettverbot geführt hat in der Schweiz, werfen dasselbe Problem auf.
Sie werfen ein ähnliches Problem auf, das gleiche Problem, nämlich?
Diskriminierungsverbot. Und es geht um die Gleichheit. Alle Menschen sind punkto Menschenrechte gleich. Und das ist eigentlich das Entscheidende, das vielleicht seit dem Ende des Kalten Krieges aus Abschied und Traktanden gefallen ist, dass man Freiheit nur als gleiche Freiheit haben kann.
Warum? Gerade dann?
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Gleichheit und Freiheit. Freiheit gibt es nur als gleiche Freiheit, weil die Freiheit des einen hört genau dort auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Darum gibt es Freiheit nur als gleiche Freiheit. Freiheit wird in den Freiheitsrechten immer wieder miteinander ausgehandelt und von Zeit zu Zeit in Verfassungen festgeschrieben oder in internationalen Verträgen. Und dann wird das gelebt. Und weil die Menschen eben nicht gleich sind, gibt es wieder Ungleichheiten. Das geht gar nicht anders. Unter Umständen waren Einzelne noch nicht dabei, als man das letzte Mal ausgehandelt hat.
Die Frauen zum Beispiel?
Die Frauen zum Beispiel in der Französischen Revolution mit Olympe de Gouges, die dann auf dem Schafott geendet hat, weil sie darauf hingewiesen hat, dass die Frauen ausgeschlossen sind. Dann international die Länder der Dritten Welt. Dann eine ganz lange Zeit die Sklaven und die Schwarzen. Dann muss neu ausgehandelt werden. Oder es gibt innerhalb derer, die eigentlich dabei waren, gibt es neue Ausgeschlossene. Zurzeit sind wir damit konfrontiert, dass noch nicht so in der Schweiz, aber in Europa ist das spürbar. Es entsteht eine neue Schicht von Leuten, die sich in Suppenküchen ernähren müssen. Man nennt das das Prekariat. Da gibt es neue Ausgeschlossene. Und dann melden sich die, weil sie ausgeschlossen sind. Und dann muss man wieder neu aushandeln. Weil die Menschen ungleich sind, weil sie ungleiche Möglichkeiten haben. Und dann muss man wieder neu über die Bücher, vielleicht definiert man die Menschenrechte neu, vielleicht schreibt man sie neu fest, etc.
Eine bestimmte Überlegung in Ihrem Buch auch spielt in dieser Entwicklungsgeschichte von der Menschenrechte eine große Rolle. Und das sagen Sie eben eindrücklich, jedes konkrete Menschenrecht habe damit begonnen, dass jemand kam und das in Frage stellte, was alle rings um ihn herum bisher als normal oder als moralisch richtig bezeichnet hatten. Das heißt, es braucht immer wieder diese Feststellung, hier stimmt etwas nicht und dann muss politisch ausgehandelt werden, welche neuen Gruppen der Gesellschaft zum Beispiel einbezogen werden und für wen diese Menschenrechte gelten. Warum aber hat gerade 1989, als ja in Europa auch ein hoffnungsvoller politischer Aufbruch geschah, diese Krise bei den Menschenrechten stattgefunden? Das leuchtet auf den ersten Blick ja nicht unbedingt ein.
Ich bestreite überhaupt nicht, dass das Ende des Kalten Krieges für sehr viele Menschen eine riesige Befreiung gebracht hat. Aber es hat eben auch etwas anderes stattgefunden, das damit nicht im direkten Zusammenhang steht. Während des Kalten Krieges gab es eine unglaubliche Polarität, die die Menschenrechte auch als Waffe benutzt hat, das Reden über die Menschenrechte. Der Ostblock sagte, eure Freiheit ist schon gut, aber es gibt keine Freiheit ohne Gleichheit. Und der Westen, der sich dann gegen Ende des Kalten Krieges im Neoliberalismus kulminiert hat, der sagt genau das Umgekehrte. Keine Gleichheit ohne Freiheit. Das hat dann an den beiden Extremen dazu geführt, dass im Osten die Gleichheit hat die Freiheit verschwinden lassen und im Westen, im neoliberalen Westen, ich möchte es darauf beschränken, Europa hatte da immer eine Zwischenposition, im neoliberalen Westen, vor allem im amerikanischen, ist die Freiheit so dominant geworden, dass die Gleichheit, die dort immer ein bisschen anders gesehen wurde, nicht mehr da war. Und eigentlich hätte das Ende des Kalten Krieges endlich die Chance geboten, wieder zu begreifen, dass Freiheit ohne Gleichheit es nicht gibt und dass die Menschenrechte und die Grundrechte, in denen diese Freiheit zum Ausdruck kommt, etwas Prozessuales sind, damit dieses Gleichgewicht Freiheit und Gleichheit immer wieder kommen kann. Und diese Chance, die hat man noch nicht, ich sage ganz klar, noch nicht ergriffen, die kann man jederzeit ergreifen.
Sie sagen aber auch in Europa, diese Diskussion ist nötig.
Ja, Europa könnte sich doch überlegen oder müsste sich langsam überlegen, was ist eigentlich mit der Freiheit los, die den Umgang mit Währungen und Geld anbelangt. Was kann der Mensch eigentlich mit Geld alles machen? Und wenn es dann dazu führt, dass in gewissen Ländern ganze Bevölkerungssegmente arbeitslos werden und verarmen, da muss doch irgendetwas mit der Eigentumsgarantie sein und mit den Grenzen der Eigentumsgarantie. Was konkret passiert, dass die Finanzminister aus der Eurozone praktisch jede Woche tagen müssen, um Schlimmeres zu verhindern, das ist nichts anderes, als dass man die Grenzen der Eigentumsgarantie neu formuliert. Und das ist letztlich eine demokratische Diskussion, die einsetzt über die Eigentumsgarantie.
Wenn Sie jetzt die EU-Finanzminister ansprechen, dann heißt das ja auch, die greifen ein Stück weit zum Beispiel konkret ein in die Eigentumsrechte der griechischen Bevölkerung. Das ist aus Ihrer Sicht ein Menschenrechtsproblem.
Es ist eine Frage der Gleichheit. Ich hatte das vor Augen, wie jetzt die EU-Gruppe versucht, die Finanzmärkte, die Ratingagenturen irgendwie ein bisschen in den Griff zu bekommen, dass es nicht so weitergeht. Und wenn Sie jetzt das andere ansprechen, den Eingriff in die Lebenssituation, ich würde sagen sogar in die Würde der griechischen Menschen, dann sieht man, dass das eine Frage der Grenzen des Eigentumsrechts ist. Und das ist jetzt die Gleichheit. Also das fängt sich bei mir an, vor meinen Augen ein unsichtbarer Faden zu spinnen zwischen der Würde der griechischen Bevölkerung zu den Hedgefondsmanagern, die jetzt offenbar im Sinn haben, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ich hoffe, dass sie dort dann abblitzen, entgangene Gewinne aus irgendwelchen griechischen Finanzübernahmen einzuklagen. Ich meine, da landet also die Eigentumsfreiheit dieser Hedgefondsmanager und die Würde der Griechen beim selben Gerichtshof für Menschenrechte.
Das heißt, da kommen ganz neue Fragen auch auf Europa zu im Zusammenhang mit der Durchsetzung oder Realisierung von Menschenrechten.
Ja, die kommen dann auf Europa zu, wenn man davon ausgeht, die Menschenrechte bedürften einer demokratischen Legitimation.
Das finden Sie aber ja schon.
Das ist die zentrale Aussage meines Buches, das ich da verfasst habe.
Sie sind eben überzeugt, dass es für das Aushandeln von Menschenrechten rechtsstaatliche Verfahren braucht, demokratische Staaten. Menschenrechte können nur von unten entwickelt, nicht von oben verordnet werden. International fehlen aber solche Institutionen, also es gibt keine weltweite Demokratie, es gibt kein Weltparlament. Lässt sich dieses Problem also gar nicht lösen?
Ich habe ziemlich breit beschrieben, dass die Menschenrechte seit immer, seit es sie gibt, ein Paradox beinhalten. Also sie haben angefangen, dann formuliert zu werden im Rahmen von Nationalstaaten. Die amerikanische Erklärung von Virginia, dann die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution. Das war immer eingeschränkt auf eine bestimmte Gruppe. Die internationalen werden durch Regierungen ausgehandelt. Ich persönlich bin nicht eine Befürworterin eines Weltparlamentes. Ich bin auch nicht eine Befürworterin einer Weltregierung. Ich halte das für sehr gefährlich. Das Paradox wird nicht auflösbar sein. Mit der Entwicklung der UNO in der letzten Zeit sehen wir natürlich auch, dass die Staaten, die die Demokratie schon vorangebracht haben in den letzten Jahrhunderten, sorgfältig sein müssen, dass sie nicht zurückbuchstabiert werden. Also diese Mehrstufigkeit der Menschenrechtsgarantien ist etwas äußerst Wertvolles, dem man Sorge tragen muss. Und dass man zum Beispiel weltweit über neue Menschenrechte, Recht auf Wasser, Recht auf Boden spricht, das ist ganz wichtig. Aber die andere Seite derselben Medaille ist eben wieder die Eigentumsgarantie in den Ländern, wo die multinationalen Konzerne, die dieses Wasser in Frage stellen und die diesen Boden aufkaufen in Afrika oder sind in Ländern auch tätig oder haben dort ihren Sitz, wo eben die Institutionen bestehen. Das heißt, es gibt immer zwei Seiten derselben Medaille und ich denke, dass auch hier die Diskussion über die Eigentumsgarantie einsetzen könnte, weil das ist erst jetzt möglich. Vielleicht noch etwas Letztes zum Kalten Krieg. Wenn man solche Sätze, wie ich es jetzt versucht habe zu formulieren, zur Eigentumsgarantie, wenn man diese während des Kalten Krieges gesagt hätte, da hätte es überall geheißen, Fahrkarte einfach nach Moskau. Das konnte man in dieser Kontroverse Freiheit ohne Gleichheit, Gleichheit ohne Freiheit gar nicht thematisieren. Und die große Chance seit dem Ende des Kalten Krieges ist eben, vielleicht erst jetzt, vielleicht musste man 20 oder 23 Jahre warten, jetzt, glaube ich, kann man anfangen, das zu thematisieren, weil diese sprachliche Polarisierung ist nicht mehr da.
Sie tun das ja jetzt auch mit Ihrem Buch. Sie tun es zum Beispiel in Deutschland auf Lesereise. Wie sind die Reaktionen?
Es ist noch interessant. Ich war diese 5 Jahre sehr intensiv. Ich habe in Frankfurt gelebt. Ich habe, weil ich eine politische Person bin, mich ganz intensiv auch mit der deutschen Politik, nicht aktiv, aber als Beobachterin auseinandergesetzt. Ich habe deshalb auch eine ganz spannende Innenansicht der EU bekommen. Und ich hätte die Chance in der Schweiz nie gehabt, so eine Innenansicht der EU zu bekommen. Deutschland hat eine ganz starke Prägung durch seine Vergangenheit. Hat eine unglaubliche Angst vor direkter Demokratie, aus Gründen, die historisch erklärbar sind. Auch wenn sie sich jetzt damit lieber auf lokaler Ebene jetzt damit auseinandersetzen. Aber dieses unglaublich große Vertrauen auf das Verfassungsgericht, dass es verhindern würde, wenn demokratisch da nur irgendetwas aufkommt, das problematisch sein könnte, das ist natürlich erklärbar mit dieser Vergangenheit. Und wenn ich nicht sorgfältig herleite, was ich unter demokratischer Legitimation der Menschenrechte verstehe, das lerne ich jetzt langsam, wie ich das herleiten muss, dann ist das ein wahres Schreckensszenario, wo Dritte Reich-Assoziationen hochkommen, und ich verstehe das.
Zum Beispiel?
Das kann zum Beispiel so heißen, dass jemand sagt, natürlich soll diskutiert werden in breiten Bevölkerungen, Kreisen, wie wollen wir jetzt das und das und das, aber dass dann mir ein Jurist zum Beispiel sagt, aber wenn dann diese Diskussion im Parlament aufgenommen würde, wo so wie in der Politik darüber verhandelt wird, und dann kommt dann diese und jene abschätzige Bemerkung über das politische Geschehen, und dann sagt der Betreffende, ich bin sehr froh, dass dann in letzter Instanz in Karlsruhe entschieden wird, dass meine Menschenrechte in Karlsruhe garantiert sind. Und das ist das Verfassungsgericht. Und das ist jetzt ja die Frage, die jetzt gerade in der Schweiz diskutiert wurde. Da haben wir eine andere Tradition. Also die schweizerische Diskussion müsste dann nochmals ein bisschen anders geführt werden, weil sich das Parlament ja wirklich überlegen muss, wie man verhindern kann, dass für klar völkerrechtswidrige Initiativen Unterschriften gesammelt wird. Da funktioniert Deutschland und die Schweiz diametral entgegengesetzt, und beides aus verständlichen Gründen. Das ist das Schöne an Europa, dass es so reich ist an politischen Traditionen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.